auf Offside.
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 Infos des DBSV Jugendclub.
Ich sehe ein Licht auf der anderen Seite.
Runter!
Oh mein Gott!
Das hier war ganz klar ein Federhandschuh. Und was mich angeht, so werde ich ihn aufnehmen.
Hallo Sascha, mit dir spreche ich heute in unserem Podcast. Wer bist du denn eigentlich?
Ja, hi. Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Genau, mein Name ist Sascha Panjewin. Ich bin 29 Jahre alt und leidenschaftlicher Hörbuch- und Hörspiel-Cutter und Sounddesigner. Ja, das ist so meine große Leidenschaft.
Das klingt cool. Wie bist du denn dazu gekommen, dich mit Audio zu beschäftigen?
Das hat tatsächlich einen relativ langen Hintergrund. Also ich habe Hörspiele ja schon als Kind sehr gerne gehört. Angefangen von Bibi Blocksberg und dann über Knight Rider und John Sinclair und was weiß ich nicht, was noch alles, also alles querbeet gehört. Besonders inspiriert hat mich, glaube ich, tatsächlich John Sinclair damals. Und irgendwann viele, viele Jahre später, würde ich sagen, so ungefähr 2017, 18 herum, kam mir dann so der Gedanke, boah, eigentlich willst du das aber auch selber machen? Also ich habe mich schon lange damit beschäftigt, wie das ungefähr so funktioniert und abläuft. Wer eigentlich die Leute hinter den ganzen Hörspielfiguren sind. Ich würde sagen, ungefähr 2017, 18 kam mir dann der Gedanke, hey, ich möchte das auch machen und ich möchte auch derjenige sein, der für große Hörspielproduktionen zuständig ist, die dann bei Firmen veröffentlicht werden. Ja, und der Traum hat sich zum Glück erfüllt.
Ja, ich finde das sehr interessant. Also ich bin ja, sagen wir mal, so ungefähr doppelt so alt wie du. Und ich habe so mit 12, 13 auch John Sinclair gehört. Also ich habe die Hörspielkassetten nicht selber gehabt, sondern im Internat mein Zimmer Mitbewohner. Und ja, es war irgendwie
ach, guck lustig. Mal, bei mir
und
auch.
Ich finde es krass,
war das genauso.
Dass es jetzt immer noch gibt.
Ja, das ist voll krass. Also ich habe tatsächlich angefangen mit den, ich überlege gerade, ich glaube, ich habe auch mal kurz eine der alten Folgen gehört, also eine der Tonstudio Braun Folgen, aber tatsächlich mehr diese Edition 2000 Folgen, die dann später kamen. Und die, muss ich sagen, fand ich tatsächlich auch besser. Und die haben mich unter anderem dazu inspiriert, dass ich sage, das möchte ich auch selber machen. Und irgendwann habe ich mich dann auch selber damit beschäftigt, okay, wie geht das eigentlich? So bewegen sich die Leute da in echt oder, keine Ahnung, öffnen und schließen sie Türen in echt oder wird das alles montiert und so weiter? Und irgendwann habe ich dann halt gemerkt, okay, das will ich auch selber alles können. So, oder zum Beispiel so Waffengeräusche oder so, sind die echt oder nicht? Und das waren Fragen, die ich mir schon sehr lange gestellt habe.
Kriegen die echt die Köpfe abgehackt und so?
Ja, genau.
Sind da wirkliche Zombies? Also du hast gesagt, du willst das auch können. Und warum kannst du das jetzt? Also wo hast du es gelernt und wie und so?
Das kam tatsächlich dadurch, dass ich ab Oktober 2017 meine Tontechnikausbildung gemacht habe beim Hofer College. Also es ist quasi so eine Fernschule für Tontechnik. Ich glaube sogar Deutschlands größte, aber da nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Ich meine aber ja, zumindest sagen die das. Und ich habe dann dort meine Ausbildung gemacht. Und da kam halt eben unter anderem auch das, also so eine Einheit Hörspiel drin vor und Hörbuch. Das habe ich dann gemacht. Dann habe ich natürlich für mich privat noch hier und da irgendwie ein paar Sachen gemacht und habe gemerkt, ja, das funktioniert ja echt gut. Und habe dann eben auch eine der Praxisaufgaben von Hofer dort absolviert. Das war so ein kleines 6-Minuten-Hörspiel, glaube ich, irgendwie. Und das hat denen ganz gut gefallen. Und ab dem Moment, eine kleine Hörbuchaufgabe war auch noch dabei. Und ab dem Moment habe ich dann halt immer und immer mehr gemerkt, so wow, da habe ich echt Bock drauf, das beruflich zu machen. Und es klappte erstmal eine ganze Zeit lang nicht. Weil ich halt irgendwie ja, keinen wirklichen Startpunkt hatte, so wo kann ich denn jetzt loslegen und wo kann ich denn jetzt mir einen Namen machen. Und dann kam es, ich glaube 2020 irgendwann dazu, dass die Firma Holisoft, die wird mit Sicherheit auch den meisten was sagen, nach Bearbeitern gesucht hat, also nach Cuttern und Sounddesignern. Und die haben dann quasi auf Facebook einen Aufruf gemacht und ja, den habe ich dann einfach angenommen und gesagt, hey, ich möchte das machen. Also ich habe mich quasi erstmal erkundigt, okay, was suchen die jetzt eigentlich? Suchen die einfach nur Cutter, also einfach Leute, die einfach nur den reinen Sprachschnitt machen, oder suchen die so quasi so One-Man-Armies mehr oder weniger,
Ja,
wo jeder so eine One-Man-Show abliefert, wo alles von A bis Z gemacht wird?
ja.
Und das haben sie gesucht. Und da habe ich mich dann daraufhin gemeldet, wurde dann erstmal mit mehreren Leuten irgendwie da bekannt gemacht. Und irgendwann kam dann quasi mein erstes Hörspielprojekt, was ich dann abmischen durfte. Und ich erinnere mich noch, ich saß dann da und dachte mir so, okay, warte mal, stopp. So, ich habe jetzt ein riesen Projekt hier liegen mit irgendwie 20 Sprachaufnahmen von großen Synchronsprechern. Okay, wow, aber was mache ich jetzt damit? So, das ist irgendwie so. Und ich saß da so, okay, wie kriege ich denn das jetzt hin? So, und ja, und tatsächlich war das dann auch dementsprechend. Also ich habe mich dann zwar irgendwie eingegroovt, aber das erste Projekt, was ich dann umgesetzt habe, war auch nicht so. Also da bekam ich dann erstmal eine Riesenliste an Feedback zurück und habe das dann eingestampft und so weiter. Also es war auf jeden Fall ein langer Weg bis heute. Aber das war auf jeden Fall so die Story dahinter, wie ich dann letzten Endes dazu gekommen bin. Und dabei, dazu muss ich natürlich auch erwähnen, dass es mein Traum auch immer schon war, nicht einfach nur Hörspiele zu machen, irgendwas x-beliebiges, sondern es ging mir auch immer darum, dass ich mit diesen ganzen großen Synchronsprechern irgendwie zusammenarbeiten kann. Das war immer mein Traum. Und dieser Traum hat sich heute auch erfüllt. Sorry, ich rede vielleicht zu viel.
Ja, es ist sehr spannend. Ich wollte mal trotzdem nochmal zurückkommen. Ich finde das ganz spannend mit Hofer, weil die habe ich kennengelernt. Die machen so einen Song-Contest, wo man dann online voten kann. Und da gab es auch einen blinden ja, Hobbymusiker, der da einen Song eingereicht hat. Und das hatten wir vor ein paar Jahren mal verbreitet. Dadurch kenne ich diesen Namen. Wie ist denn das, wenn man da jetzt eine Ausbildung macht? Du hast gesagt online. Also das ist dann so e-learning-mäßig. Ging das? War das barrierefrei sozusagen oder zumindest machbar, da diese Inhalte sich anzueignen?
Also es war nicht alles machbar tatsächlich, oder zumindest nicht von Anfang an, aber die Jungs, auf jeden Fall auch nochmal Props an Hofer an der Stelle, sind da auf jeden Fall sehr offen und sehr hinterher, dass ihre Sachen barrierefrei nutzbar sind. Das heißt, wenn man denen was sagt, so hey, hier geht was nicht, da geht was nicht, irgendwie irgendwelche Grafiken sind nicht beschriftet oder irgendwelche Bilddarstellungen sind nicht textlich umgesetzt worden, so dass da halt Lücken sind oder sonst irgendwie was, dann sind die eigentlich auch immer hinterher. Das dauert dann natürlich immer seine Zeit, weil die müssen das sind ja riesige Dinger da drin. Also diese Lektionen, das sind ja riesige Textmengen, die da drin sind. Da müssen die auch erstmal durch und das alles anpassen. Oder deren Videocontent und so, das können sie natürlich auch nicht rückwirkend irgendwie barrierefrei machen. Da müssten sie ja alles neu produzieren. Aber die geben sich auf jeden Fall größte Mühe und sind da immer sehr hinterher, dass die Sachen nutzbar sind. Und das ist inzwischen schon viel barrierefreier, als dass es vor ein paar Jahren noch war. Also da auf jeden Fall sehr cool. Auf jeden Fall liebe Grüße auch an Hannover an der Stelle und weiter so.
Ja, hattest du dann zusätzlich noch Assistenz für Sachen, die so alleine nicht gut gingen, oder kamst du quasi im Gesamtergebnis doch alleine klar?
Nee, also Assistenz hatte ich jetzt nicht. Ich habe halt einfach versucht, ja, entweder irgendwie sehende Freunde mal zu fragen oder Hofer selbst zu fragen, wenn irgendwas war. Oder wenn es jetzt nicht so mega wichtig war, habe ich dann einfach gedacht, okay, das ist jetzt eigentlich für mich, für die Aufgabe, die ich gerade habe, nicht wirklich relevant, die Bilddarstellung. Da würde es eigentlich alternativ auch reichen, wenn ich einfach aufs Material höre und versuche, oder mir die Texte durchlese, die beiliegen und versuche, das bestmöglich umzusetzen. Und die Bilddarstellung wäre halt einfach nice to have, aber ist jetzt nicht unbedingt von Wichtigkeit. So, dann habe ich halt einfach versucht, das einfach so stehen zu lassen.
Okay, jetzt bist du Toningenieur, war das richtig?
Genau, Audioingenieur,
Oder
Ton,
Audioingenieur?
Tontechniker, da gibt es mega viele Begriffe irgendwie dafür, ja.
Genau, was mich so interessiert, da gehört ja mehr dazu. Also kannst du jetzt, wenn Taylor Swift das nächste Mal nach Europa kommt, da die Beschallung für 100.000 Fans übernehmen auch?
Das traue ich mir tatsächlich in meiner derzeitigen Lage noch nicht zu. Also ich bin eigentlich eher so derjenige, der hinterm Rechner sitzt und in the box quasi, wie man gerne sagt, irgendwie Sachen macht. Live habe ich tatsächlich so selber noch nie gemacht und irgendwie habe ich auch ein bisschen Angst davor tatsächlich, weil wenn du da so ein Mischpult hast mit 20.000 Reglern und Knöpfen und musst das dann auch erstmal alles bedienen können. Also die Erfahrung habe ich tatsächlich nicht im Gegensatz zu meinen anderen, teilweise auch älteren Kollegen, die das noch gelernt haben in wirklich professionellen, hochwertigen Studios mit analogem Outboard-Gear und solchen Geschichten. Das ist tatsächlich mir ein bisschen verwehrt geblieben. Das ist natürlich so ein kleiner Nachteil auch an dieser Ausbildung bei Hofer, weil du hast halt die Praxis nicht. Du hast viel Theorie, du hast Praxis. Aufgaben, die du löst, du hast Videos mit irgendwelchen praktischen Sachen, die umgesetzt haben, aber du hast natürlich diese Haptik nicht. Also du kannst nicht mal eben so ein Mischpult anfassen oder so ein Outboard-Equalizer oder Kompressor berühren und an den Reglern drehen oder so. Das musst du dir dann schon selber anschaffen und aneignen und das habe ich tatsächlich nicht gemacht.
Also, das halt du weißt, was das alles ist und wie das funktioniert, aber jetzt die
Ja.
Praxis, die fehlt dir da so ein bisschen.
Ja, genau. Also ich
In
bin
diesem, ich
halt
sag mal, in
so
diesem
der.
Live-Bereich
Ja,
oder jetzt nur
genau. Nee,
direkt.
also Live-Bereich ist tatsächlich, also da könnte ich höchstens hören. Ich war auch in früheren Zeiten schon mal bei Live-Auftritten und da habe ich mal zugehört, wie Leute das gemacht haben und diese ganze Beschallungs-PA da irgendwie konfiguriert haben. Und ich habe dann auch mal gesagt, ja, hier ist vielleicht irgendwie zu viel Bass oder zu wenig Bass oder whatever. Hier könnt ihr vielleicht mal einen Low-Cut irgendwie machen oder was weiß ich. Aber selber machen. Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht und traue ich mir im Moment noch nicht zu. Vielleicht mache ich irgendwann mal die Erfahrung, vielleicht nicht. Das wird die Zukunft zeigen.
Weißt du denn, ob solche Sachen auch bedienbar sind? Also gibt's, ich sag mal, digitale Mischpulte, die du über einen Computer bedienen kannst? Oder könnte man jetzt mit so einem Mischpult, das wirklich noch richtige Schiebe- und Drehknöpfe hat, das machen als blinder Mensch? Also gehst du davon aus, dass das geht? Oder würdest du sagen, also das ist eher schwierig?
Also es gibt doch, also es gibt auf jeden Fall Mischpulte, die bedienbar sind, aber da muss man halt schon wissen, welche Marke man sich da holt und was man da macht. Ich bin da aber tatsächlich nicht so drin in dem Thema, weil ich, wie gesagt, selber bis auf mein Keyboard und also bis auf mein Keyboard und meine andere Hardware, hier mein Audio-Interface und so weiter, nicht wirklich viel hier stehen habe. Und dementsprechend, ich bin auch tatsächlich nicht so der Haptiktyp in der Regel. Also ich mag es eigentlich auch eher, wenn es entweder eine Sprachausgabe hat, also zum Beispiel mein Keyboard, ich habe ja hier ein Keyboard von Native Instruments, das Complete Control S61, glaube ich. Und da ist tatsächlich eine Sprachausgabe auch mit drin. Das heißt, du kriegst quasi eine Ansage, welchen Regler du gerade drehst, und welchen Knopf du gerade drückst. Dann geht es einigermaßen, aber selbst da muss ich mich auf jeden Fall noch mit reinfuchsen und das habe ich halt momentan noch nicht so wirklich. Aber wenn zum Beispiel Geräte keine Sprachausgabe integriert haben oder so, da bin ich dann schon verloren. Also dann, nee, dann
Ja.
bin ich aufgeschmissen so ein bisschen.
Also Keyboard heißt jetzt nicht Computertastatur, sondern so mit schwarzen und
Nee,
weißen
MIDI-Keyboard
Tasten.
tatsächlich, also mit Tasten, ja, genau.
Und das heißt, du machst auch musikalische Sachen bei deiner Hörspielarbeit oder machst du das nur so nebenbei?
Nee, das mache ich tatsächlich, wenn, dann nur so nebenbei, weil Ja, wenn ich jetzt musikalische Sachen für meine Hörspiele machen würde, dann wäre ich an bestimmte Einschränkungen gebunden, die ich nicht haben möchte. Deswegen greife ich da lieber auf Archivmaterial zurück, das von der Firma eben kommt, also das vom Auftraggeber kommt.
Ach so, das heißt da, wahrscheinlich gibt es ja eh so Jingles, ne? Also der normale Vorspann, der ist dann immer gleich bei einem Hörspiel von einer bestimmten Serie.
Genau.
Und wenn es jetzt spannend wird oder, keine Ahnung, hektisch, dann haben die da immer die passende Musik, und von der suchst du dir dann was aus, sozusagen.
Ja, so ungefähr. Wobei zum Prozess der Sound- und Musiksuche auf jeden Fall auch einiges an Zeit dazu gehört, weil das sind halt riesige Archive, die uns da zur Verfügung gestellt werden, uns Sounddesignern. Und da müssen wir uns halt auch so ein bisschen auskennen, beziehungsweise vielleicht mit der Zeit auch eine eigene Datenbank so ein bisschen entwickeln, wo schon gesuchte und verwendete Geräusche und Musikstücke drin sind. Dann ist es natürlich, ja, wie du schon sagst, leichter ist es natürlich auch, wenn du so bestimmte Stücke hast, die in einer Serie einfach per se immer mit drin sind. Also beispielsweise in meinem Fall, ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung, in meinem Fall, ich mache ja die Professor van Dusen-Serie für Holisoft gerade hauptsächlich.
Ich habe das Labor genauso gesehen wie Sie, Professor, und diesen verrückten Doktor. Aber er ist nicht hier.
Und oder zumindest eine davon. Es gibt auch irgendwie, glaube ich, mehrere. Ja, genau. Und Van Dusen ist halt meine Hauptserie im Moment und die hat beispielsweise Intro und Outro schon vorkomponiert und da weiß ich halt, okay, da muss ich nicht lange rumsuchen, das kann ich einfach benutzen. Beim Rest muss ich halt dann immer so ein bisschen schauen und oft kommt es eben auch vor, dass das passende, also das gerade passende Musikstück auch gar nicht vorhanden ist, weil es das einfach so nicht gibt. Und dann nehme ich einfach irgendeins und verfremde das ganz stark. Also bearbeite zum Beispiel Tonhöhe und Geschwindigkeit so stark, dass das Original gar nicht mehr als solches erkennbar ist oder nur für Leute, die vielleicht die Stücke kennen. Aber dass es dann quasi zur Stimmung passt. Also das kommt halt auch oft genug vor. Oder ich stretche das ganz stark, sodass da halt was ganz anderes draus wird. Zum Beispiel irgendwie aus einem, ja, keine Ahnung, grob gesagt, aus einem Stück mit irgendwie Klavier und Streichern oder so, dann auf einmal eine riesengroße Fläche wird, die halt nach nur Streichern klingt oder irgendwie sowas in der Richtung. Also sowas mache ich halt auch gerne, damit es quasi zur Stimmung passt. Und dadurch habe ich mir auch schon mittlerweile ein ganz gutes Set an, ja, eigens angepasstem Material zusammengesammelt. Und das ist eigentlich ganz gut. Das hilft auf jeden Fall schon sehr, voranzukommen in der Produktion. Ja.
Ja, jetzt hast du schon angesprochen, Van Dusen. Also so die Frage, welche Hörspiele machst du eigentlich? Also Van Dusen habe ich auch gehört hier bei der ARD im Hörspiel-Podcast. Ich vermute, das sind ältere Folgen, die irgendwie so aus den 60er Jahren sind und so. Und jetzt, wenn du die selber jetzt machst, dann sind das sehr aktuelle Sachen. Also es
Genau,
gibt
ja.
neue Van Dusen-Folgen, ja, von diesem Megabrain, der wesentlich
Genau.
intelligenter ist als Sherlock Holmes und was weiß ich, wer noch alles zusammen.
Genau. Ja, genau. Also Van Dusen ist halt, also Holisoft hat halt eine eigene Umsetzung dieser Van Dusen-Serie. Und die ist natürlich aktueller, also auch mit anderen Sprechern und so weiter und so fort. Und ja, genau. Also für die, die es nicht kennen, also Professor Van Dusen ist halt so ein krasser detektivischer Ermittler, der irgendwelche Mordfälle und andere Kriminalfälle aufklärt, zusammen mit seinen Gehilfen und Assistenten. Und da gerät er dann auch selber das ein oder andere Mal in verschiedene Gefahrensituationen. Und da freue ich mich natürlich immer besonders drüber, wenn irgendwie schön rumgeballert und rumgekämpft wird. Das macht mir dann immer besonders viel Spaß.
Wann spielen
Ja.
die? Also diese Van Dusen-Folgen, die ich kenne, die sind so eher Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Spielen die neuen Folgen jetzt in der Jetztzeit oder auch so früher?
Nee. Also die ich mache, die sind in der Neuzeit, in der modernen Neuzeit. Also das ist ganz normal unsere heutige Zeit, 21. Jahrhundert. Ja, also die sind aktuell auf jeden Fall. Also die Reihe, die ich mache.
Ja, also das ist ja sehr spannend. Das würde ich mir gerne mal anhören, auch so im Vergleich. Van Dusen früher, Van Dusen heute. Wie komme ich denn
Ja.
jetzt daran? Also, wenn ich Van Dusen Hörspiele, die von dir gemastert wurden, hören will.
Die sind, also zumindest die meisten davon, gibt es tatsächlich im öffentlichen Streaming, also bei Amazon Music und den anderen üblichen Verdächtigen, Spotify und Co. Wenn man jetzt in den HolySoft Shop guckt, unter shop.holysoft.de, die sind da natürlich ein bisschen aktueller, weil da gibt es immer die brandneuesten Folgen. Die im öffentlichen Streaming, die kommen, glaube ich, ein bisschen verzögert raus. Ich glaube, einen Monat verzögert oder so, ich weiß es gerade nicht so genau. Auf jeden Fall immer ein bisschen später. Aber so wie ich die Lage einschätze, sollten eigentlich die Folgen bis, ich glaube, 44 inzwischen auch öffentlich, also unabhängig von HolySoft, online sein. Ich habe tatsächlich auch nicht alle Folgen gemacht. Also die Folgen 1 bis 32 sind nicht von mir und ich habe übernommen ab der 33 und aktuell arbeite ich an der 48.
Oh, krass. Hast du noch andere Hörspiele gemacht, außer Van Dusen?
Oh ja, tatsächlich eine ganze Menge. Also ich glaube, ich würde jetzt eine halbe Stunde Hörspiele aufzählen, die ich schon gemacht habe. Crazy Crime habe ich gemacht, die Reihe. Also Holy Crazy Crime. Da habe ich gemacht Kreisch, wenn der Krake kraucht, Detektivin Dotti und Maniac Lady Cop 1. Maniac Lady Cop 2 hat ein anderer Kollege gemacht. Und 1 habe ich eben gemacht. Also das. Dann habe ich noch gemacht Die verlorene Welt von. Arthur Conan Doyle, das habe ich auch umgesetzt, also diese Story mit den Dinosauriern und so. Da muss ich sagen, das war auch eins meiner größten Projekte, wo ich auch besonders stolz drauf bin. Zum einen, weil die Synchronsprecher dort einfach die Oberklasse waren. Also das war wirklich spannend, weil da gab es nicht einen einzigen Synchronsprecher, der da besetzt wurde, gab es nicht einen einzigen, der irgendwie nicht bekannt wäre oder so. Also das waren alles Hollywood-Größen da drin. Und deswegen hat es natürlich nochmal besonders viel Spaß gemacht. Teilweise auch Sprecher, mit denen ich auch aufgewachsen bin und die auch bei John Sinclair dabei waren. Und ja, das hat wirklich Spaß gemacht, auch diese ganzen Dinosaurier- und Dschungelgeräusche und sowas umzusetzen. Das war sehr anspruchsvoll, hat aber großen Spaß gemacht. Also da auch unbedingt mal reinhören. Und was ich noch gemacht habe, war eine der, nee, stimmt gar nicht. Ich glaube, ich habe zwei griechische Sagen gemacht. Perseus und Medusa und Jason und die Argonauten. Und das war tatsächlich auch eines der Hörspiele, die mir am stärksten in Erinnerung geblieben sind, weil bei den Argonauten nämlich kam der große Frank Glaubrecht vor und mit dem bin ich natürlich durch die John Sinclair-Folgen als Kind aufgewachsen. Und das war wirklich ein riesengroßer Traum, dass ich dann seine Sprachaufnahme tatsächlich auf meiner Festplatte hatte und die dann quasi abmischen konnte. Das war wirklich so krass. Also das werde ich nie vergessen, dass ich den tatsächlich bearbeiten durfte. Also das ist tatsächlich schon seit Kindheit an mein Traum gewesen, mit Leuten wie ihm arbeiten zu dürfen. Und also persönlich kenne ich ihn leider nicht. Aber immerhin, ich hatte seine Sprachaufnahme auf meiner Festplatte und konnte quasi ein Hörspiel damit erzeugen. Und also damit ist wirklich ein riesengroßer Traum in Erfüllung gegangen. Also dafür lohnt es sich auf jeden Fall, Hörspiele zu machen.
Ja, das wollte ich auch noch fragen. Du hast ja vorhin schon mal gesagt, dass du eben mit solchen krassen Leuten zusammenarbeitest. Das heißt aber, bei deiner Arbeit triffst du die ja nicht. Ne, da sitzt du ja in deiner Box, wie du so schön sagst. Triffst du die sonst irgendwie? Also hast du von diesen Leuten schon mal welche kennengelernt persönlich?
Ja, tatsächlich schon. Also mit manchen bin ich auch gut befreundet inzwischen. Das war auf jeden Fall auch sehr cool, dass sich das so ergeben hat. Und davon habe ich auch immer geträumt, mit so Synchronsprechern persönlich Kontakt zu haben. Also, um jetzt mal ein paar Namen zu nennen. Mit Dietmar Wunder hatte ich mal kurz persönlich Kontakt. Mit Helen Blaschke hatte ich persönlich Kontakt. Mit Luisa Wieczorek auch ganz kurz. Mit der lieben Annie C. Salander bin ich sehr, sehr gut befreundet inzwischen. Liebe Grüße an der Stelle. Und ja, Rieke Werner, Patrick Bär und auf jeden Fall noch einige mehr. Bei manchen Sprechern, ach so, Uwe Teschner natürlich nicht zu vergessen, der bei der Serie, die ich produziere, den Van Dusen spricht, den kenne ich inzwischen auch persönlich. Auch hier liebe Grüße. Und das ist natürlich auch sehr cool, dass ich mit den ganzen Leuten so ein bisschen connected bin. Das ist auch mir immer wieder eine große Freude. Und hätte ich mir nie träumen lassen, als ich angefangen habe, Hörspiele zu machen.
Und sind die zufrieden mit deiner Arbeit? Die werden ja dann wahrscheinlich die fertigen Hörspieler sich auch mal anhören. Oder hast du da schon mal Kritik bekommen, so nach dem Motto, da klinge ich aber scheiße, oder was hast denn da für einen komischen Sound reingemischt?
Komischerweise tatsächlich hören sich die meisten, also die allermeisten Synchronsprecher, die bei den Hörspielen mitmachen, machen das offenbar tatsächlich nur als reines Handwerk und hören sich dann die fertigen Stücke nicht an.
Ah ja.
Manche tun es, also ich weiß von manchen Leuten, dass sie es tun, andere tun es nicht. Und die, also die meisten tun es tatsächlich nicht und die wissen, glaube ich, am Ende gar nicht, wie es klingt. Dementsprechend habe ich von den Sprechern selbst noch nie irgendwie eine Form von Feedback bekommen. Doch ein einziges Mal, glaube ich, habe ich mal Feedback bekommen. Also von einer Person, die immer Interesse hat an dem, wie die Stücke so umgesetzt wurden. Oder waren es zweimal? Ein oder zweimal muss es gewesen sein, dass ich mal Feedback bekommen habe. Aber ansonsten in 99% der Fälle geben die Sprecher kein Feedback zu meiner Arbeit. Das macht immer nur die Firma, also die Abnehmer dort.
Ja, die scheinen ja zumindest grundsätzlich zufrieden zu sein, sonst würdest du nicht immer wieder neue Aufträge
Ja,
kriegen.
genau, das hoffe ich doch auf jeden Fall sehr stark.
Bist du eigentlich, also bist du Freelancer? Also kriegst du immer Aufträge und schreibst deine Rechnung oder so ähnlich? Oder bist du da angestellt?
Nee, angestellt bin ich nicht. Ich bin Freelancer tatsächlich. Und ja, ich kriege einfach einen Auftrag rein. Und dadurch, dass ich eine laufende Serie mache, die monatlich veröffentlicht wird, kriege ich auch regelmäßig Aufträge rein. Und dann schreibe ich am Ende meine Rechnung und die wird mir dann überwiesen und so geht es in Dauerschleife immer weiter. Ja.
Ja, und davon lebst du. Das ist dein Beruf.
Das ist
Das
mein
reicht
Beruf,
für
genau. Das, ja, also ich sag mal so, reich wird man
Brötchen,
davon jetzt nicht. Also zumindest habe ich diesen Status noch nicht erreicht. Ich hoffe,
Miete.
ich erreiche ihn vielleicht irgendwann. Aber ja, ich komme ganz gut. Ganz okay über die Runden, sagen wir mal so.
Wie läuft denn das jetzt so ab? Also du sitzt da zu Hause und willst dich gerade in die Sonne legen und dann kommt eine Mail mit irgendwelchen Audiodateien. Oder ja, also was kriegst du so an Material? Wie bearbeitest du das? Wie muss man sich das so vorstellen? Deinen Arbeitsalltag?
Ja, also wir haben quasi einen Account auf dem Firmenserver, beziehungsweise eigentlich zwei Accounts. Da ist der eine Bereich auf dem Server dient quasi dem Dateiaustausch. In dem anderen Bereich gibt es die Sound Library. Ist auch nicht immer so, aber in meinem Fall ist es so meistens. Und in diesen Austauschbereich werden eben die Audiofiles hochgeladen und das Skript zur jeweiligen Folge. Das beinhaltet dann quasi das Hörspiel und die ganzen Dialoge und Soundanweisungen und so weiter und so fort. Wird mir meistens im Word-Format zur Verfügung gestellt, damit ich das auch gut auslesen kann. Beziehungsweise inzwischen geht auch PDF, weil ich die PDF nämlich dann auf die Zeile kopieren kann, auf meine Braillezeile kopieren kann und dann von dort aus das Ganze ablesen kann. Das hat den Vorteil, dass ich auf dem Rechner nicht 20.000 Sachen offen haben muss.
Ja.
Und ja, und dann liegen da drin halt eben auch die Sprachspuren drin, als Wave-Files, also als 24-Bit-Wave-Dateien. Das sind dann quasi die Sprachaufnahmen der Sprechenden, die dann quasi am Ende, also aus denen am Ende dann die Dialoge zusammengesetzt werden sollen. Und da ist halt alles Mögliche mit drin. Also da sind halt nicht nur die einzelnen Sätze, sogenannte Takes mit drin, sondern eben auch aller mögliche anderer Kram, wo sich dann zum Beispiel mit dem Regisseur unterhalten wird oder sowas.
Ja.
Und das heißt, ich muss mir dann quasi die entsprechenden Sätze so ein bisschen zusammensuchen, daraus dann den Dialog zusammensetzen. Die Kunst dahinter ist natürlich auch, dass es geflowt klingen muss. Also
Ja, klar.
es darf nicht irgendwie sich so anhören, als wären da einzelne, also als wären das einfach nur einzelne Phrasen, die aneinander gekettet sind, sondern es muss ja wirklich geflowt klingen. Das heißt, es kommt auch oft schon mal vor, dass ich dann aus, also dass ich dann einen Satz aus mehreren Versionen dann irgendwie zusammensetze und mir den genau passenden Master-Satz quasi dann daraus zusammenschneide, kommt auch gerne mal vor. Ja, dann werden natürlich noch ein bisschen irgendwelche Störgeräusche ein bisschen beseitigt und das Ganze ein bisschen soundtechnisch noch ein bisschen angepasst, nachbearbeitet, damit das gut in den Gesamtmix später eingebettet werden kann. Ja, und dann kommen halt Geräusche und Musik noch dazu, aus dem Archiv in der Regel. Wir können theoretisch auch selber Soundeffekte produzieren, aber das habe ich tatsächlich auch noch nicht gemacht, weil ich dazu einfach nicht das nötige Equipment habe und nicht den Raum dafür habe. Ja, deswegen benutze ich im Prinzip Soundeffekte aus dem Archiv, genauso wie Musik. Und ja, daraus wird dann quasi das finale Hörspiel zusammengesetzt. Dann wird das Ganze noch mal ein bisschen, also im Gesamtmix auch noch mal ein bisschen nachbearbeitet, damit das die technischen Vorgaben erreicht, die die Firma haben möchte, also jetzt so lautheitstechnisch und sowas, damit es für die Streaming-Dienste auch am Ende optimal klingt. Ja, und dann exportiere ich das und dann ist es fertig. Dann gebe ich es ab, dann kriege ich Feedback, das ich eventuell dann umzusetzen habe. Oft kriege ich auch gar kein Feedback mehr, weil alles schon passt und ich es einfach abgeben kann. Und genau, dann kommt leider noch ein bisschen unliebsame Arbeit auf mich zu, weil ich dann quasi dokumentieren muss, was ich für Musik verwendet habe. Also vor allem für Musik ist das wichtig, weil es ist wichtig, dass es GEMA-freie Musik ist, sonst gibt es Probleme. Und da muss ich halt immer dokumentieren, was ich da benutzt habe, an welcher Stelle und so weiter und so fort. Das dauert dann immer so ein bisschen und macht mir nicht so großen Spaß wie die Hörspielproduktion als solches. Aber auch da habe ich mir inzwischen ja kleine Skripte auch mit Hilfe von KI gebaut, die mir da die Arbeit ein bisschen erleichtern, wenigstens. Ja. Genau, ja, und dann wird das am Ende als Gesamtpaket einfach wieder hochgeladen, an die Firma abgegeben. Und dann mache ich mich an die nächste Folge. Im Regelfall lasse ich mir die darauf folgende Episode auch schon direkt geben, damit ich direkt nahtlos loslegen kann, weil es vergeht ja immer so eine gewisse Zeit zwischen Abgabe und Feedback. Und damit ich quasi immer beschäftigt bleibe, lasse ich mir die nächste Folge auch schon vorher geben, damit ich keinen Leerlauf dazwischen habe, weil je früher ich die kommende Folge schon habe und loslegen kann, desto schneller wird die natürlich wiederum fertig und desto schneller werde ich dann auch ausgezahlt und so weiter.
Eben hast du, glaube ich, erwähnt, dass du was mit Apple hast. Also hast du da ein MacBook, mit dem du
Genau,
arbeitest?
ich arbeite mit MacBook, jetzt auch schon älter mittlerweile. Also ich habe ein M1 Max, also MacBook Pro mit einem M1 Max Chip, 64 GB RAM. 8 Terabyte SSD ist auf jeden Fall auch unbedingt notwendig für mein ganzes Soundmaterial. Weil da liegt auf jeden Fall einiges drauf, also Sachen, die ich selbst auch gekauft habe, plus Sachen, die von der Firma gestellt werden und so weiter und so fort. Also da ist auf jeden Fall einiges am Start.
RAM, das ist ja der Arbeitsspeicher, ne, den der Rechner zum
Genau.
Rechnen benutzt. Und
Ja,
ich habe
genau.
hier einen Computer mit 16 Gigabyte RAM und dachte, das wäre viel. Aber
Nee, also ich
64 ist
glaube
ja dann doch ein
tatsächlich,
bisschen
wenn du wirklich ernsthaft Audio machen willst, dann würde ich, glaube ich, schon mindestens mal auf 32 gehen.
mehr. Ja.
Weil dann hast du halt auch genug Power für die ganzen Plugins, dass die berechnet werden und so weiter und so fort. Gerade wenn es jetzt irgendwie um irgendwelche KI-Sachen geht. Also ich nutze in meiner Arbeit ja auch manchmal irgendwelche KI-basierten Plugins, die dann beispielsweise Resonanzen ziehen, so ein bisschen, also typische Resonanzen im zum Beispiel in der Stimme, die halt unangenehm klingen, blechern klingen, nasal klingen oder irgendwas, die werden dann schon mal so ein bisschen vorgefiltert.
Wahnsinn, ja.
Das ist natürlich dann schon ganz gut. Dadurch, man muss natürlich auch immer den Sachen auch so ein bisschen vorarbeiten, also damit die halt vielleicht nicht ein ganz kaputtes Signal kriegen, sondern dass das auch schon ein bisschen voraufgeräumt dann ist. Das ist eigentlich ganz gut, weil das spart natürlich auch jede Menge Zeit. Wenn du dann so ein Ding da drauf hast, was schon mal so ein bisschen das Gröbste, was du sonst stundenlang per Hand rausziehen würdest, einfach rauszieht. Ja, also das nutze ich schon durchaus.
Was ich bei Hörspielen immer so die Frage finde, wenn sich da was bewegt. Ich sag mal, der Van Dusen sitzt da an seinem Schreibtisch oder wo und man hört ihn so von ganz nah und dann kommt von hinten rechts, ich sag mal, die Kollegin oder wer auch immer und kommt dann näher, ne, und hört sich also erst weiter weg an und vielleicht auch eben weiter rechts oder weiter links und kommt dann näher ran und zur Mitte. Ist das in den Audiofiles schon enthalten, solche Bewegungen, oder setzt du das auch um?
Nee, das setze ich tatsächlich oft um. Manche Sachen sind in den Audiofiles mit drin, so ein bisschen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Skript steht, keine Ahnung, leicht entfernt oder so als Soundanweisung, dass beispielsweise die Assistentin vom Van Dusen ein bisschen weiter weg ist, dann kann das sein, dass die dann auch ein bisschen dass die Sprecherin dann ein bisschen vom Mikro weggeht. Und ein bisschen weiter weg spricht, vor allem wenn sie lauter werden muss. Manche machen das auch nicht und überlassen das dann komplett dem Sounddesigner, dann das zu tun. Also es ist immer ganz unterschiedlich. Aber wenn ich es tun muss, was in den meisten Fällen der Fall ist, dann heißt das Stichwort eben Automation. Und dann automatisiere ich eben die Lautstärke, die Position, also links, rechts, Mitte. Also beispielsweise lasse ich dann die Spur sich von rechts zur Mitte hin bewegen, so ein bisschen. Auch die entsprechende Spur mit den Footsteps, also Fußschritten und so weiter, dass das dann so ein bisschen auch echter klingt. Das ist tatsächlich auch ein Aufwand, das sauber hinzukriegen.
Ja, das ist klar. Also
Und
Automation
das.
bedeutet quasi, dass sich in dem, ich sag mal, in dem Sounddesign was ändert, ne? Dass
Genau.
das von links nach rechts geht oder von weit weg nach näher oder wie auch immer. Und
Ja, genau. Also da werden dann einfach bestimmte Parameter automatisiert. Also in der Regel Lautstärke, Panorama, also die Position zum Beispiel rechts, Mitte, links. Die Frequenz, also beispielsweise ob es jetzt dumpfer klingt oder heller klingt, macht ja auch Nähe und Weite, also halt so ein bisschen der Fachbegriff dafür nennt sich Tiefenstaffelung. Und
okay.
das sauber hinzukriegen ist tatsächlich auch ein bisschen, also das ist das, was auf jeden Fall Aufwand macht.
Also du stellst dann Werte ein,
Genau.
ich sag mal, von 30% links nach 20% rechts oder irgend sowas.
Zum Beispiel, ja, das wäre dann zum Beispiel sowas wie Person läuft am Hörer vorbei oder sowas.
Ja, genau.
Weil 30% links bis 20 rechts, da kommst du ja auf jeden Fall auch an der Mitte vorbei. Und das ist dann quasi so ein bisschen der Effekt, ne, als würde eine Person an dir vorbeilaufen.
Ich will das jetzt verdammt nochmal genau wissen.
Wo wollen Sie hin, Edge?
Nachsehen, ob wir uns nicht doch in der Tür geirrt haben. Nichts.
Es hat keinen Sinn, Hedge.
Auch nichts. Das gibt's doch gar nicht.
Kommen Sie zurück. Sie können sich die Mühe sparen.
Was haben Sie gesagt?
Sie können sich die Mühe sparen. Wir werden ihn hier nicht finden.
Aber das ist vollkommen unmöglich.
Also ich nutze Reaper, meine Sachen. Weil da habe ich wirklich das Gefühl, dass das wie für mich gemacht ist, zu 99%. Manchmal nicht, aber in den meisten Fällen, also in 99% der Fälle, ist das wirklich meine Traum-DAW. DAW steht übrigens für Digital Audio Workstation, falls das jemanden interessiert. Und ja, genau, also ich nutze eben Reaper und da drin kann ich diese ganzen Sachen auch wunderbar ohne Controller automatisieren. Das dauert dann vielleicht ein Stückchen länger, aber dafür weiß ich wenigstens ungefähr, was ich mache und wie es dann am Ende klingt und wie es dann sein muss. Und ich bekomme durch den Screenreader eben auch meine Werte angesagt und vorgelesen. Und das ist in Reaper wirklich ein großer, großer Traum. Ich kann mich nämlich noch erinnern, mein allererstes Hörspiel habe ich nämlich damals mit Logic produziert. Und das kann man eigentlich komplett in die Tonne hauen. Also das Ding ist sowas von nicht für Wortproduktion gemacht. Das glaubst du gar nicht.
Also erstmal war mir nicht bewusst, dass es Reaper, das schreibt man, glaube ich, R-E-A-P-E-R.
PEA, ja, genau.
Dass das auch für Mac gibt, für Windows gibt es das ja auch. Also wenn jetzt jemand von unseren Hörerinnen oder Hörern einen Windows-Rechner hat und sagt, das will ich jetzt auch anfangen, gibt es auch für Windows.
Ja, genau.
Ja, und das sind ja eigentlich, glaube ich, so von der vom Ursprung her Programme, um Musik zu machen. Ne? Also um erst die
Ja.
Gitarre aufzunehmen, dann das Schlagzeug, dann Gesang und so weiter. So, jetzt
Genau.
kriegst du also da eine Nachricht, ne, hier. Auf dem Server gibt es neue Dateien.
Genau.
Wie
Oder ich
lange
frage
dauert?
selber, ob man mir das schon mal hochladen
Ja,
kann.
wie lange
Kommt
dauert so
eigentlich.
ein Van Dusen-Hörspiel, wenn das fertig ist?
Das kommt ganz drauf an, aber es sind in der Regel so von 60 bis ja ungefähr 90 Minuten, würde ich sagen. Ich glaube, meine letzten Folgen gingen alle so immer so zwischen 60 und 80 Minuten.
Wie viele
Also schon
Tage
recht lang.
sitzt du dann da dran, bis das fertig ist?
Kommt auch an, wie aufwendig die Folge ist und wie gut ich vorwärts komme, aber so. Ja, ungefähr 3 bis 3,5 Wochen. So ungefähr.
Ah, doch so lange. Ah, krass.
Ja. Ich
Und
versuche natürlich ein bisschen schneller zu werden, damit ich noch ein bisschen effizienter bin. Also damit es sich auch für beide Seiten mehr lohnt. Aber ja, also es geht auf jeden Fall schon gut voran. Früher habe ich noch länger gebraucht. Also früher habe ich irgendwie einen Monat und länger gebraucht. Jetzt inzwischen geht es ein bisschen schneller. Und ja, ich hoffe, irgendwann geht es dann noch schneller.
und diese 3,5 Wochen, ist das dann so circa 40-Stunden-Woche? Also wirklich ein Vollzeitjob für so lange oder?
Boah, das ist echt schwer zu erklären. Also ich arbeite eigentlich eher so in Sessions, also so wie mir gerade danach ist. Also manchmal länger, manchmal weniger. Es gibt Tage, da mache ich nichts. Es gibt Tage, da power ich durch. Also das ist ganz nach Gusto eigentlich. Es gibt Tage, da mache ich so kleinere Sessions, vielleicht mal 15 Minuten, dann ein paar Stunden später noch mal 10 Minuten, dann vielleicht noch mal 15. Es gibt auch Tage, da gehe ich nachts noch mal bei, weil ich so das Gefühl habe, oh, eigentlich bin ich noch fit genug oder oh, ein Projekt muss jetzt schnell fertig werden. Dann gehe ich auch nachts noch mal bei oder wenn ich so gerade so am Ende wird das oft ganz, ganz schlimm, wenn es so wirklich kurz vor der Finalisierung ist. Dann werde ich immer zappelig und hibbelig und dann kann es auch gut sein, dass ich mich wirklich nachts um 3 auch nochmal hinsetze und dann nochmal dabei gehe, um das schnell noch fertig zu machen, damit ich quasi am nächsten Morgen die Rechnung schreiben kann. Sowas versuche ich
Kühlschrank ist
aber.
leer, das Hörspiel muss fertig
Ja, genau, so
werden.
ungefähr. Aber sowas versuche ich eigentlich tatsächlich auch zu vermeiden inzwischen, weil ich habe das ein paar Mal gemacht und dann einmal hatte ich das, glaube ich, wirklich mal gehabt. Da habe ich wirklich durchgepowert, weil ich die Folge unbedingt noch fertig haben wollte. Ich erinnere mich, als wenn es gestern gewesen wäre. Das war die Folge 43 damals. Da saß ich dann wirklich irgendwie, also am Tag vor der Finalisierung, saß ich dann wirklich von Nachmittag 17 Uhr bis morgens um 5:30 dran, also mit Pausen natürlich, also zwischendurch mal was essen und so weiter, ne? Aber so grundsätzlich saß ich dann halt ewig dran und dann um 5:30 morgens habe ich dann die finale Datei exportiert und das Ding hochgeladen. Und dann habe ich aber halt auch wirklich gemerkt, okay, nee, das machst du nicht nochmal. Also mir ging es
Genau, ich
auch
wollte gerade
wirklich
sagen, ist
ein.
das, also passt das denn so zu dir, so zu arbeiten, oder wünschst du dir mal 8 Stunden am Tag einfach ins Büro gehen zu können?
Nee, ins Büro gehen nicht. Nee, nee. Brauche ich nicht. Ich möchte alles im Homeoffice machen, also Büro gehen oder Studio gehen. Obwohl Studio vielleicht
Okay.
schon eher, aber Büro nein. Also das war noch nie mein Bedürfnis und ich habe früher auch Bürojobs gemacht, das hat mir nie gefallen, weil dieses Hin- und Herfahren und dieses Gependel und sowas, das, nee, das ist alles nicht meins. Ich möchte lieber mir die Zeiten selbst einteilen können. Und ja, möchte selbstbestimmt mich an den Rechner setzen können und sagen können, so, jetzt arbeite ich mal wieder und heute vielleicht weniger oder gar nicht oder so weiter und so fort. Also bei mir ist halt auch zum Glück der Vorteil, dass da niemand mit der Stoppuhr sitzt und sagt, oh, du musst jetzt aber irgendwie heute so und so viel gearbeitet haben oder sonst irgendwie was. Also bei mir ist eigentlich immer nur die Hauptsache, dass bis zur Deadline eben das Projekt fertig ist. Also also die Folgen, die ich jetzt mache, werden ja monatlich released, das heißt immer am Monatsersten. Und solange die Release-Termine eingehalten werden, ist alles paletti. Also der
Ja,
Rest liegt
klar.
komplett frei in meiner Hand.
Machst du zuerst die Sprache? Also suchst du dir alle Dialoge so zusammen, tust die so in die richtige Reihenfolge, die einzelnen Sätze, die da so gesprochen werden, und dann hast du schon mal das Gerüst und dann kommt der Rest? Oder machst du jede Szene nacheinander fertig? Oder wie läuft das so ab?
Also früher habe ich tatsächlich so gearbeitet, wie du sagst. Also früher habe ich tatsächlich das so gemacht, dass das bei mir ja mehr oder weniger drei Etappen waren. Also zuerst habe ich tatsächlich den Dialogschnitt gemacht, also die Dialoge erstmal so zusammengesetzt und Pausen für Geräusche gelassen und so weiter. Und habe dann das irgendwie als Wave-Files raus exportiert, das dann wieder in ein neues Projekt geladen, dort dann bearbeitet und mit Geräuschen und Musik abgemischt und so weiter und so fort, das dann wieder in verschiedene Unterprojekte für jede Szene und so weiter und tralala. Das mache ich heute so nicht mehr. Stattdessen ist es bei mir momentan so, das ändert sich auch immer mal wieder, aber momentan ist es seit einigen Monaten so, dass ich alles in einem großen Projekt mache und auch alles direkt in einer Etappe. Das heißt, Dialogschnitt und Sounddesign und Mixing und Mastering ist bei mir sozusagen eine, ja, und Untermalung mit Musik und so weiter ist bei mir ein großer Schritt inzwischen. Was auch sehr gut ist, weil so kriege ich auch direkt ein Bild, okay, wie könnte das denn final jetzt klingen? Ich kann Feinjustierungen an der Sprache oder sowas schneller vornehmen, weil wenn ich dann zum Beispiel an einer Stelle merke, oh, hier ist irgendwie was zu laut oder zu leise, hier muss ich noch mal nachpegeln oder irgendwas, dann kann ich das direkt und auch nur an der Stelle machen. Ich höre sofort, wie ist am Ende mein finaler Sound. Das war früher nicht der Fall. Ein Hörspiel ist quasi dann in einem riesigen Projekt drin, das auch dann gut und gerne mal, ja, 300 Spuren in etwa, würde ich jetzt mal so
Wow.
sagen, hat pro ein Hörspiel.
Mega krass. Da verlierst du nicht die Übersicht, ja?
Doch, manchmal schon. Also manchmal verliere ich schon die Übersicht, gerade wenn es darum geht, irgendwie welche Soundeffekte gehören jetzt zu welcher Rolle. Also beispielsweise weiß ich immer jeder Figur ihre eigenen Footsteps zu, ihre eigenen Kleiderbewegungsgeräusche zu und so weiter und so fort. Früher habe ich das immer so ein bisschen anders gehandhabt, was dann übersichtlicher war. Da hatte ich aber soundtechnisch ein paar Einschränkungen mehr gehabt. Dementsprechend mache ich das jetzt alles auf einzelnen Spuren und in einzelnen, ja, sogenannten Ordnerspuren, die es in Reaper ja gibt.
Und wie
Ja.
viele Spuren erklingen gleichzeitig so durchschnittlich oder maximal oder so?
Das kommt darauf an, was gerade ansteht. Also es gibt leise Dialogszenen, wo jetzt nur Sprache und Musik zu hören ist und vielleicht noch leiser Verkehr im Hintergrund oder so. Und der Dialog ist vielleicht mit zwei Leuten, dann sind es halt vier Spuren, also Dialog plus leise Atmo plus Hintergrundmusik. Manchmal gibt es aber auch Action-Szenen, da kann es dann gut und gerne schon mal sein, dass da die Atmo zusammen mit der untermalenden Musik und der Sprache und so weiter halt irgendwie gleichzeitig erklingt. Das muss dann auch alles ein bisschen aufeinander dann abgestimmt werden, damit es auch irgendwie gut zusammenpasst. Also manche Aufnahmen sind lauter, manche sind leiser, manche sind cleaner aufgenommen, andere wurden ein bisschen unsauber aufgenommen und so weiter und so fort. Also das ist alles ein bisschen schwierig, das muss man dann so ein bisschen aneinander anpassen. Ich hatte tatsächlich auch schon Aufnahmen, die nicht gänzlich sauber zu kriegen waren. Das ist dann so ein bisschen schwierig. Also wenn Sprecher zum Beispiel in Heimstudios aufnehmen oder sowas,
Ah,
das
ja.
ist dann immer so ein bisschen schwierig. Da muss ich dann wirklich schon in die Trickkiste greifen, um da noch irgendwie was rauszuholen.
Ah, das heißt, die Sprecher,
Aber
die sind da auch nicht zusammen. Also wenn die sich gegenseitig
nee.
an die Gurgel gehen, dann
Nee.
macht das jeder zu Hause.
Genau. Also zumindest bei den Sachen, die ich bisher mache. Also es gibt durchaus auch Studios, die tatsächlich nicht xen. Die nehmen quasi die Leute wirklich zusammen auf. Dadurch dauern die Produktionen natürlich dann auch länger. Also die Produktionszyklen sind dadurch dann länger, weil man wirklich gucken muss, dass die Sprecher alle können und sowas
Ja.
alles. Das ist natürlich, macht es nochmal ein bisschen schwieriger, aufwendiger und logistisch schwieriger handelbar. Aber gut, dadurch, also und hat auch technisch einige Nachteile für den Sounddesigner. Aber ja, dadurch hat man vielleicht dieses echte Feeling dann noch ein bisschen mehr. Also gerade wenn man sich jetzt so drei Fragezeichen oder sowas anhört, da merkt man halt schon wirklich, dass die Leute sich in echt unterhalten, weil dann sind da zum Beispiel auch mal so Zwischenlaute drin wie ein oder ein oder ein
Ja.
was du halt zum Beispiel so nicht drin hast, wenn jetzt wirklich geixt wird. Da wird halt
Geixt.
oft, ja, geixt, das nennt man Xen, wenn quasi jeder Sprecher einzeln im Studio aufgenommen wird, einzeln vor dem Mikrofon sitzt und seinen Gegenpart nicht im Ohr hat und dann wirklich die jeweilige Rolle komplett aus dem Kopf neu erschaffen muss.
Ja, genau. Also man weiß ja nicht, wie der vorher geklungen hat oder die,
Ja, genau.
auf
Und
die man
oft
dann
entstehen dabei eben
antwortet.
auch Intonationsfehler. Das ist dann auch immer ganz toll, wenn dann, also oft merkt man dann halt doch, dass einzeln aufgenommen wurde. Und da gab es auch schon Situationen, wo ich dann tatsächlich den Text ein bisschen sinngemäß ein bisschen umstricken musste. Wenn es denn möglich war, also dass ich dann einfach Passagen aus dem Audiofile weggeschnitten habe, damit es
Besser passt.
besser passt und damit es sinngemäß funktioniert. Ne? Weil du kannst jetzt zum Beispiel nicht, wenn du jetzt zum Beispiel gefragt wirst, möchtest du Kaffee trinken? Dann kannst du ja jetzt nicht sagen, ja, ich möchte gerne einen Kaffee trinken, sondern du sagst, ja, ich möchte gerne einen Kaffee trinken.
Ja,
So,
ja,
solche
ja.
Feinheiten
Ja.
beispielsweise.
Aber die Sprecher, die haben ja schon das gesamte Skript, also die wissen schon, was die Person vorher gesagt haben sollte oder so.
Genau, die haben das Skript, die werden, also die lesen sich das vorher im Optimalfall durch und bereiten ihre Rolle dann so ein bisschen vor. Ich glaube, manche bereiten sich mehr vor, manche springen einfach rein. Das hängt, glaube ich, immer so ein bisschen von den Sprechenden, also von den Synchronsprechenden und Synchronschauspielenden ab. Aber ja, also in der Regel ist das so gedacht, dass die Leute dann das Skript so ein bisschen vor Augen haben, vorbereiten und ihre Rolle dann so ein bisschen schon im Kopf haben, sich bestimmte Sachen vielleicht unterstreichen, wie sie sie sagen wollen und das dann so umsetzen. Und oft kriegen sie auch vom Regisseur noch mal ein paar Anweisungen, sagen zum Motto, nee, mach hier mal lieber so und mach hier mal lieber die Betonung so, weil es vielleicht zum vorherigen Part besser passt. Ich habe aber tatsächlich, ist auch eine ganz gute Überleitung vielleicht, auch tatsächlich oft die Freiheit selber, also als Cutter-Sounddesigner, mir die Freiheit zu nehmen, wenn ich zum Beispiel feststelle, nee, das, was der Regisseur gesagt hat, finde ich jetzt nicht so optimal. Ich will lieber den Take davor oder den Take danach. Dann darf ich das tatsächlich, wenn es dem Endergebnis gut tut, auch machen. Also da ist jetzt keiner, der sagt, nee, du musst jetzt irgendwie das nehmen oder so. Also in der Regel. Also in der Regel habe ich die Freiheit, das tatsächlich dann auch selber so zu machen und einfach ergebnisorientiert zu arbeiten. Und wenn ich mit meinem Sprachgefühl sage, nee, das muss aber eigentlich so klingen, dann mache ich das.
Jetzt ist ja, Hörspiele machen irgendwie so Kunst, würde ich sagen. Ist natürlich jetzt bei den Hörspielen, die du so bearbeitest, auch Unterhaltung, aber es hat was mit Kreativität zu tun und so, ne? Da schreibt jemand ein Skript, also denkt sich eine Geschichte aus, Schauspieler spielen das und so. Und dann kommst du, ist das, was du machst, Handwerk oder findest du, das hat auch noch mit Kreativität zu tun? Ist das Kunst, was du machst?
Finde ich schon. Also klar, vieles ist natürlich Handwerk, wie beispielsweise die Dialoge zusammenzusetzen, den Sprachfluss herzustellen, die Sprache zu säubern von irgendwelchen unerwünschten Artefakten und was weiß ich nicht, was noch alles. Das ist natürlich Handwerk. Unerwünschte Resonanzen rausnehmen und solche Geschichten, das ist Handwerk. Aber alles andere, die Soundkulisse zusammenzustellen, die Musik auszuwählen, einzubetten, dass es gut ins Gesamtkonstrukt passt, dann am Ende das Ganze an die technischen Vorgaben zu bringen, die da gewünscht sind. Das, ja, obwohl technische Vorgaben sind Handwerk, aber so alles andere drumherum, das ist, würde ich auf jeden Fall unter Kunst zählen. Weil das ist auch Arbeit und Blut, Schweiß und Tränen, die dahinter stecken. Also. Ja, und Hirnschmalz, der da rein verbraten wird. Und ja, und Gott sei Dank ist es auch so, dass wir unserer Kreativität dann auch freien Lauf lassen dürfen. Ich meine, okay, das hängt natürlich auch wieder so ein bisschen vom Kunden ab, aber bei mir war es eigentlich bisher in der Regel immer so, dass ich mir immer freien Lauf lassen durfte. Also zum Beispiel, wenn jetzt im Skript steht, ein Schuss peitscht auf. Ich aber der Meinung bin, dass vielleicht lieber zwei Schüsse plus Querschlägergeräusche sein sollten, dann kann ich das auch so machen.
Genau, gibt es da so Beispiele, wo du wirklich so richtig über eine Szene gebrütet hast? Wie soll das jetzt
Oh
klingen?
ja.
Welche Geräusche nehme ich da? Wie bearbeite ich die? Und so wirklich viel zusammenkommt und so ein Gesamtkonzept entsteht und wo du hinterher sagen kannst, boah, das war aber jetzt mal ein richtig geiles Teil, was ich da abgeliefert habe.
Ja, voll. Also ich kann mich zum Beispiel an eine Szene erinnern aus, ich glaube, das muss von Dusen 44 gewesen sein. Da gab es halt so eine Action-Baller-Szene, wo Van Dusen und seine Assistentin quasi einen Gegner gesucht haben und dabei ein Anschlag auf sie verübt wurde, ein Mordanschlag und auf sie geschossen wurde. Und die Kugeln dann quasi durch das Fenster gegangen sind und das Fenster dann dabei kaputt gegangen ist und die mussten sich dann auf den Boden werfen und so weiter und so fort. Dann musste noch irgendwie schöne Hintergrundmusik mit bei. Dann mussten die Schüsse noch besonders laut klingen. Also die waren schallgedämpft, aber die mussten trotzdem Impact haben und Punch haben, damit das halt, ne, also damit das halt wirklich auf die 12 kommt. Und man wirklich das Gefühl hat, oh, warte mal, verdammt, ich bin da gerade selber angeschossen worden. Und das umzusetzen, da kann ich mich erinnern, da saß ich wirklich mehrere Stunden dran, bis das so klang, wie ich es haben wollte. Und da musste ich dann teilweise auch wirklich aus mehreren, also diesen Gesamtsound habe ich dann wirklich aus mehreren einzelnen kleinen Soundschnipseln dann zusammengesetzt. Und ja, also da muss ich sagen, bin ich auch echt stolz drauf. Also bei anderen Hörspielen gab es das auch durchaus. Also das ist dann schon wirklich Aufwand. Also das ist nicht einfach nur, och, ich suche mir jetzt ein Geräusch aus dem Archiv aus und pack das da rein und dann ist das fertig. Ich glaube, das denken einige, habe ich das Gefühl. Aber nein, so ist das nicht. Da steckt durchaus schon Kreativität und Hirnschmalz und wie gesagt Blut, Schweiß und Tränen dahinter. Weil du halt oft da sitzt und denkst, so, ich habe jetzt hier eine Kulisse, wie kann ich das jetzt darstellen? Oder auch nur, muss nicht unbedingt eine Kulisse sein, kann auch nur ein Geräusch sein. Ich habe jetzt hier beispielsweise einen Bodyfall, also irgendwie einen Körper, der zu Boden fällt, möchte aber, dass der einen bestimmten Klang hat. So, und welche Schnipsel brauche ich jetzt, um den so darzustellen, wie ich es haben will? Und das kann dann auch sein, dass ich da mehrere Stunden dran sitze.
Ja, kannst dich ja selber hinwerfen und das aufnehmen.
Nee, eben nicht, weil das wird dann qualitativ eben nicht gut. Nee, also das überlasse ich dann schon den Recording Engineers des jeweiligen Sound Library-Herstellers. Da gibt es ja sehr viele gute auf dem Markt. Und dann sollen die das lieber machen, zumindest so lange, bis also so lange, wie mir das Equipment dazu fehlt. Ja, und Soundeffekte selber aufnehmen und so, das produziert ja auch noch mal mehr Aufwand. Und wenn du das wirklich richtig machen willst, dann geht das auch schon richtig ins Geld und du brauchst wirklich krasse Studios dafür und sogenannte Foley Artists, die dann deine ganzen Körperbewegungen und Footsteps und was weiß ich nicht, was noch alles denn die aufnehmen. Oder Türen und solche Geschichten, irgendwelche kleinen Elemente, die man in den Händen bewegt und so weiter. Es gibt Hörspielproduzenten, die arbeiten so. Da komme ich natürlich bei weitem leider noch nicht dran. Ja, das sind dann natürlich auch die ja, krasseren Hörspiele vielleicht so umsetzungsmäßig. Aber ja, na, das kommt vielleicht auch irgendwann mal.
Jetzt hast du schon mal KI erwähnt, dass du auch ja quasi KI-Tools benutzt in deiner Arbeit. Denkst du, dass in 3 Jahren deine Arbeit komplett von KI gemacht wird?
Ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht zumindest mal dezent besorgt wäre, weil es sind schon viele Dinge möglich. Es gibt schon Tools, die beispielsweise auf Knopfdruck oder auf Prompt-Texteingabe Soundeffekt-Loops und so weiter generieren können. Es gibt schon Tools, die Sprache generieren können, sowas wie Eleven Labs beispielsweise. Da hat jetzt auch die ganze Synchronszene eine riesige Angst davor. Und überlegen halt auch die ganze Zeit, okay, wie kriegen wir das jetzt gehandelt? Insofern ist es natürlich absehbar, dass das irgendwann so kommen wird. Ich hoffe aber mal, dass das A noch lange dauert, B, dass bestimmte Sachen wie eben der Van Dusen eine Hörerschaft, eine feste, stabile Hörerschaft entwickelt, die das auch weiter so genießen will, wie es ist. Und eben nicht irgendwelche künstlich auf Knopfdruck produzierten Sachen da haben will. Und C, dass selbst wenn es möglich wird, dass die Ergebnisse, die dann da rauskommen, nicht so gut und ausgefeilt werden, wie wenn ein Mensch dahinter sitzt. Deswegen habe ich auf jeden Fall die Hoffnung, dass ich das noch eine Weile behalten darf, diesen Posten. Aber gut, was will man machen? Die KI ist nun mal da und man kann sie jetzt nicht komplett verteufeln. Ich kenne Leute, die verteufeln das komplett und sagen, oh, die KI, nee, 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 das geht ja gar nicht. Also sie ist nun mal da und das war immer so auf der Welt, dass Sachen erfunden wurden und dadurch die Welt gehörig auf den Kopf gestellt wurde. Heute nutzen wir alles das selbstverständlich und so weiter und so fort. Das ist alles gar kein Problem und das ist halt jetzt wieder so. Das heißt, was will man machen? Die KI ist nun mal da. Man kann sie nicht wegignorieren. Dementsprechend fährt man, glaube ich, am besten damit, wenn man sie einfach als Werkzeug nutzt, so wie ich es mache, und einfach versucht, sich die Arbeit ein bisschen zu erleichtern damit, aber die KI nicht alles für einen machen zu lassen.
Ja, also die Schießerei in Van Dusen, Folge 43, die wird KI nie so hinkriegen, wie Sascha Panierin
Nee, genau, absolut nicht. Das sind übrigens
Also,
44.
44, sorry. Also
Ja.
hört euch Folge 44 von Van Dusen an.
Ja,
Ah,
genau.
geht's voll auf die 12.
Also eigentlich könnt ihr alle, ab der 33 könnt ihr eigentlich alle hören. Die sind auf jeden Fall alle geil. Und genau, also wie gesagt, die Folgen davor, die habe nicht ich gemacht. Ab der 33 verzockt heißt die Folge. Ab da habe ich übernommen. Und genau, jetzt sind wir gerade an der 48 dran. Ne? Und ja, schauen wir mal, wie es dann wird.
Ich glaube, ich will das auch machen.
Oh, da würde
Aber
mich auf jeden Fall
ich weiß,
freuen.
ich weiß nicht, ob ich das noch hinkriege in meinem
Doch, 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 das geht. Also man kann auch ganz gut als Quereinsteiger da rein kommen. Also ich glaube, man muss auch nicht unbedingt jetzt eine krasse tontechnische Ausbildung haben, wenn man das machen will. Also ich kenne tatsächlich auch Kollegen, die wirklich als Quereinsteiger da reingekommen sind und heute tolle Sachen machen. Also es geht auf jeden Fall ganz gut. Man muss einfach die nötige Leidenschaft, die nötige Soundaffinität, das nötige Sprachgefühl, ja, das nötige Sprach-Sound-Musikgefühl haben. Also wie passt was zusammen? Wie kann man was gut zusammensetzen, dass es cool klingt. Und ich glaube, wenn man das hat und die anderen technischen Kenntnisse, die kann man sich, glaube ich, ganz gut aneignen noch.
Vielen Dank. Super spannend. Ein echt interessantes Arbeitsgebiet. Ja, vielleicht hat jetzt jemand Lust darauf bekommen, das auch zu machen.
Ja, das hoffe ich doch. Ich hoffe, ich konnte die
Beruflich
Leute ein
oder auch
bisschen
nur als
inspirieren.
Hobby. Bei dem DBSV Jugendclub gibt es regelmäßig Hörspielworkshops. Da könnt ihr auch da schon mal reinschnuppern. Auch ins Schauspielern, sage ich jetzt mal, und in die anderen Sachen, die zum Hörspiel machen, so dazugehören. Und ich würde sagen, Sascha, du hast echt einen super spannenden Beruf.
Dankeschön, ja.
Und ich werde mir deine Hörspiele anhören, auf jeden Fall.
Oh, Dankeschön, Dankeschön, da freue ich mich. Muss auf jeden Fall Feedback geben, wie es war. Und ihr könnt natürlich, ihr lieben Hörenden da draußen, auch gerne Feedback geben, was gut war, was vielleicht nicht so gut war, wo ich vielleicht noch dran arbeiten sollte, am Sound oder so. Ist auf jeden Fall alles immer herzlich willkommen.
Und was tun wir jetzt?
Tja, wir gehen in die Offensive über, Hatch. Denn das hier war ganz klar ein Federhandschuh. Und was mich angeht, so werde ich ihn aufnehmen.